Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
4,34 Milliarden Euro Strafe für Google wegen des Betriebssystems Android. Die EU-Kommission ist der Meinung, dass Wettbewerb durch vorinstallierte Apps nicht möglich ist und dass Google seine Marktmacht ausnutzt. Wir sprechen in dieser Podcast-Episode des Updates über diese Rekordstrafe. Außerdem beschäftigen wir uns mit den Folgen dieses Geräuschs am Flaschenpfandautomaten. Ja, das ist eine Einwegplastikflasche, die eingezogen und zerknautscht wird. Im Gegensatz zu den Mehrwegflaschen, die ja wieder befüllt werden können. Viel zu viel Einweg, viel zu wenig Mehrweg. Tendenz, es wird eher noch mehr Einweg. Über ein neues Verpackungsgesetz und die schwierige Umsetzung reden wir. Außerdem Thema im Update-Podcast.
Es gibt schon immer wieder mal historische Friedhöfe, die sehr beliebt sind und sehr attraktiv. Und da sind dann auch die Gräber knapp.
Ja, sollten wir uns schon jetzt, obwohl wir noch jung sind, einen hübschen Platz auf einem historischen schönen Friedhof reservieren. Es gibt gerade ein Beispiel aus Berchtesgaden, wo 200 Gräber verlost werden müssten. So groß war der Andrang. Und ach ja, wir schauen auch noch in diesem Podcast in die neu bestellte Air Force One-Maschine des US-amerikanischen Präsidenten rein.
You know what colors we're using? Take a guess.
Red, white and blue.
Red, white and blue. Air Force One is going to be incredible. It's going to be the top of the line, the top in the world, and it's going to be red, white and blue, which I think is appropriate.
Der Podcast des Updates vom 18. Juli 2018.
Deutschlandfunk Nova.
2019 kommt in Deutschland ein neues Verpackungsgesetz und in diesem Gesetz gibt es unter anderem eine Mehrwegquote mit dem Ziel, dass 70% aller verkauften Getränkeverpackungen wiederverwendbar sein sollen. Also Mehrwegflaschen, die dann wieder befüllt werden. Im Moment sind es nur 43% der Getränkeverpackungen. Tendenz sogar fallend. Umweltschutzorganisationen sagen, das geht nicht. Einwegflaschen sind schlecht für die Umwelt. Wir brauchen mehr Mehrweg. Die Mehrweg-Allianz hat deshalb eine neue Kampagne gestartet unter dem Motto Mehrweg ist Klimaschutz. Rahel Klein aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team. Was alles will diese Kampagne erreichen?
Ja, also zu dieser Allianz, die diese Kampagne jetzt gestartet hat, da gehört unter anderem die Deutsche Umwelthilfe zu. Und diese Allianz sagt eben, ja, Einwegflaschen sind nicht ökologisch, die schaden dem Klima. Ja, und in Deutschland ist es so, dass wir immer mehr auf Einwegflaschen setzen und es gibt immer weniger Mehrwegflaschen. Und da sagt die Deutsche Umwelthilfe, das ist eine Entwicklung, die müssen wir stoppen.
Wie umweltschädlich sollen Einwegflaschen denn sein?
Also laut Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe werden jedes Jahr 16 Milliarden Einwegflaschen verkauft.
Es sind für die Herstellung der jährlich in Deutschland verbrauchten Einwegplastikflaschen 460.000 Tonnen Rohöl notwendig und es zeigt, dass der Einsatz von Plastikflaschen Ressourcen verschwendet. Wertvolle fossile Ressourcen, die sind begrenzt vorhanden. Die energieintensive, immerwährende Neuherstellung von Plastik führt zu einer ungemein hohen Belastung des Klimas.
Ja, das ist der eine Punkt. Und dann ist es aber eben auch so, dass durch diese ganzen PET-Einwegflaschen riesige Mengen an Abfällen entstehen. Das sind 450.000 Tonnen Kunststoffabfälle im Jahr. Das ist ungefähr so viel wie 1.600 A380 Airbusse wiegen insgesamt. Und da sagen eben die Umweltschützer, wenn wir alle nicht-alkoholischen Getränke in Mehrwegflaschen abfüllen würden, dann könnten wir jedes Jahr so viel CO2 sparen, wie ungefähr fast 600.000 Mittelklassewagen im Jahr im Schnitt an CO2 ausstoßen.
Aber auch PET-Einwegflaschen, die werden ja recycelt, wiederverwertet. Wieso sind die trotzdem so schlecht?
Also Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe hat dazu folgende Antwort.
Recycling ist gut, Abfallvermeidung ist besser. Tatsächlich werden nur 28% der alten Plastikflaschen wieder zur Herstellung von neuen Plastikflaschen verwendet. Der Rest geht in andere Anwendungsbereiche, beispielsweise in Transportbänder oder die Herstellung von Transportfolien. Bei Mehrwegflaschen ist der Altglasscherbenanteil für die neue Flaschenherstellung deutlich höher.
Ja, Grünglas zum Beispiel, der hat einen Anteil von 90% Altglasscherbenanteil, also deutlich höher als bei Einwegplastikflaschen. Und da muss man eben sagen, selbst wenn PET-Einwegflaschen recycelt werden, dann müssen ja immer wieder neue hergestellt werden. Und da braucht man eben immer wieder einen ganz großen Neuanteil für die Produktion. So eine Glas-Mehrwegflasche kannst du bis zu 50 Mal wieder benutzen. Eine Plastik-Mehrwegflasche auch noch bis zu 25 Mal. Und da ist die Ökobilanz insgesamt dann natürlich deutlich besser. besser.
Woran liegt das denn, dass die Getränkeanbieter immer weiter umsteigen, also dass Mehrweg nicht mehr im Trend zu sein scheint?
Also es liegt zum einen sehr groß an internationalen Konzernen wie Coca-Cola oder Pepsi, die sich immer mehr aus dem Mehrwegmarkt zurückziehen. Für die sind PET-Einwegflaschen einfach eine schnellere, einfachere Lösung und die sehen Mehrwegflaschen als zusätzlichen logistischen Aufwand. Und dann muss man aber auch sagen, Mehrweg ist einfach nicht so konkurrenzfähig in Deutschland vom Preis her. Das Wasser aus Mehrwegflaschen und diese Flaschen stammen meistens aus der näheren Region. Die werden teurer verkauft und die können da einfach nicht mit den Discounterpreisen für so eine Einwegflasche Wasser mithalten.
Was müsste denn passieren, dass die Mehrwegquote dann doch vielleicht irgendwann mal erfüllt wird?
Also die Deutsche Umwelthilfe hat einen ganz konkreten Vorschlag.
Plastik muss richtig teuer werden und deshalb fordern wir eine Abgabe von 20 Cent auf unökologische Einwegplastikflaschen und Getränkedosen, so dass Mehrweg auch bei den Discountern seine Chance bekommt.
Ja, und wenn man im Discounter ist, dann kann man eben auch darauf achten, dass man regionales Wasser kauft. Je regionaler das Wasser, desto geringer die Transportkosten. Und da kann man natürlich auch beim Kauf drauf achten. Beim Mehrweg ist es allerdings auch so, dass man Glas- und Plastik-Mehrwegflaschen kaufen kann, sagt Thomas Fischer. Die sind beide umwelttechnisch ganz gut. Wobei man da jetzt auch sagen muss, wir hatten neulich im Programm, da wurde rausgefunden, dass bei Mehrweg-Plastikflaschen Mikroplastik drin sein kann. Das ist dann nochmal ein bisschen ein anderes Thema. Aber da kann man natürlich auch drauf achten. Und vielleicht ist dann am Ende einfach die Glas-Mehrwegflasche die beste, sicherste Lösung.
Und es schmeckt ja auch besser. So eine Cola aus einer Glasflasche.
Ich finde auch, es schmeckt besser.
Tausendmal besser. Ja. Und diese PET-Flaschen, die dann so in der Hand schon zerknittern, während du trinkst.
Ja, vor allem, wenn es heiß ist auch, finde ich die auch ganz unangenehm.
Oh, in Hitze. Also, ja. In Deutschland werden immer weniger Getränke in Mehrwegflaschen verkauft. Die Einwegflaschen sind schlecht fürs Klima, sagen Umweltschützer und fordern, macht die Plastik-Einwegflaschen teurer. Und Rahel, wir beide fordern noch dazu, dass wenigstens Microsoft Word mal das Wort Mehrweg aufnimmt.
Ja.
Tatsächlich, die Software kennt das Wort Mehrweg nicht.
Nein, es ist nicht bekannt.
So weit sind wir noch davon entfernt, Mensch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Today the Commission has decided to fine Google 4.34 billion euros.
Ja, mehr als 4,3 Milliarden Euro. So viel Geld soll Google an die EU zahlen. Das ist eine Rekordstrafe. Die EU-Kommission hat die Strafe verhängt, weil sie der Meinung ist, Google würde seine Marktmacht missbrauchen und freien Wettbewerb verhindern. Google streitet alles ab, will Einspruch einlegen. Annike Schäfer aus unserer Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Was genau haben die Wettbewerbshüter von der EU denn kritisiert?
Also es geht um Android, das Betriebssystem von Google. Damit laufen die meisten Handys und Tablets. Die Hersteller von Geräten, die kriegen das von Google umsonst. Aber wie so oft im Internet, wirklich umsonst ist ja nichts. Die Hersteller wie Samsung, HTC oder Sony, die müssen gleich noch 11 Apps von Google mit aufs Gerät packen, die man nicht mehr löschen kann, wie zum Beispiel die Google-Suche und den Browser Chrome. Das ist eine Bedingung vom Play Store. Den braucht man, um überhaupt andere Apps installieren zu können. Und die Kommission hat sich 3 Jahre lang mit dem Thema beschäftigt und sagt jetzt, das geht so nicht. In 90 Tagen muss Schluss sein mit den Zwangs-Apps, sonst wird es noch teurer.
Die Apps sind ja dann auf dem Handy, aber ich muss sie ja nicht nutzen, oder?
Ja, theoretisch kannst du dir einen anderen Browser drauf tun, aber das macht eben kaum jemand. Nur 1% der Nutzer sucht mit einer anderen Suchmaschine und nur jeder Zehnte mit einem Android-Handy nutzt nicht Chrome. Und Margarete Vestager, die EU-Wettbewerbskommissarin, die sagt, das ist illegal.
Any company is welcome to do business in our single market.
Jedes Unternehmen, das in unserem Binnenmarkt Geschäfte machen möchte, ist uns willkommen. Aber alle müssen sich an die Regeln halten. Und deren Zweck ist sehr einfach, die europäischen Verbraucher zu schützen und einen wirksamen Wettbewerb.
Sie sagt, Wettbewerber können dadurch nicht mehr innovativ und konkurrenzfähig sein.
Was sind denn überhaupt die Wettbewerber? Um Apple geht's ja dann nicht, oder?
Nee, das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Es gibt nämlich quasi 2 Arten von Android. Einmal den von Google lizenzierten und dann noch welche mit offenem Quellcode, die verändert werden können. Und wer das nutzen will, der wird behindert, sagt die Kommission. Google hat sogar große Hersteller dafür bezahlt, dass sie wirklich nur die Google-Suche installieren. Und so hat der Konzern eben seine große Vormachtstellung noch weiter ausgebaut. In der EU laufen nämlich rund 80% der Smartphones mit Android. Es gibt noch Windows und BlackBerry, aber die spielen kaum noch eine Rolle.
Gut 4 Milliarden Euro, also 4,34 Milliarden Euro soll Google jetzt zahlen. Das ist eine Rekordsumme, aber tut das Google überhaupt weh?
Na, die Strafe zahlen allein, die tut vielleicht nicht so weh, aber es geht ja hier um Googles Mutterkonzern Alphabet, der soll Barreserven haben von umgerechnet bis zu 90 Milliarden Euro. Aber Google will einfach so weitermachen und will nichts ändern, das ist der Punkt.
Und wird Google das Geld dann denn wirklich zahlen?
Also nicht einfach so auf jeden Fall. Die legen Einspruch ein, das haben sie sogar während der Pressekonferenz der EU-Kommission direkt gesagt. Der Konzern argumentiert, wir haben den Markt nicht eingeschränkt, sondern dem Verbraucher mehr Auswahl gegeben. Das Ganze geht jetzt vor Gericht, wahrscheinlich jahrelang.
Die EU-Kommission hat Google eine Strafe von 4,34 Milliarden Euro auferlegt. Die Infos hatte Annike Schäfer aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Es ist und es bleibt auch weiterhin heiß. Seit Anfang Mai viele, viele Sommertage, also Tage, an denen es wärmer als 25 Grad ist und auch viele heiße Tage. Das sind für die Meteorologen die Tage, an denen es mehr als 30 Grad hat. Nicht nur in Deutschland, viele andere Orte auf der Welt, die stellen auch Hitzerekorde auf. Zum Beispiel der Norden Sibiriens, da gab es plötzlich Mallorca-Temperaturen von 33 Grad. 15 mehr als sonst im Juli. In der kanadischen Provinz Quebec auch sehr heiß. Mehr als 70 Menschen haben die Hitze dort nicht überlebt. Das ist dramatisch. Jürgen Vollmer von wetteronline.de ordnet diesen heißen Sommer auf der Nordhalbkugel für uns ein. Erstmal guten Abend, hallo.
Ja, hallo.
Kannst du dich an eine ähnliche Hitzewelle in den vergangenen 10, 15 Jahren erinnern?
Ja, ganz spontan ja. Und zwar fällt mir da sofort ein, das Jahr 2003. Das war ja gleich nach der Jahrhundert- bzw. ja nach der Jahrtausendwende gleich einer der ganz großen Sommer. Der wurde immer als Jahrhundertsommer gehandelt und der hat gerade auch bei uns hier in Mitteleuropa sehr, sehr viele Temperaturrekorde, Hitzerekorde gebracht. Damals wurden auch die 40 Grad geknackt. Mhm. Da sind wir dieses Mal einiges von weg. Wir haben eher so die gemäßigte Hitze aktuell, aber dafür eben, wie du schon einleitend gesagt hast, seit ganz vielen Wochen, also ungewöhnlich lang, und das ist eigentlich das Besondere in diesem Jahr, diese lang anhaltende, hartnäckige Dürre auf der einen Seite in vielen Gebieten und das alles bei strahlendem Sommerwetter in den meisten Gebieten eben parallel dazu.
Wir haben mal geschaut, Los Angeles, Denver, Montreal, Glasgow, Tiflis in Georgien, in Armenien auch, da wurden seit Mitte Juni ungewöhnlich heiße Temperaturen erreicht. Ist das auch ein deutliches Zeichen des Klimawandels, hervorgerufen durch unter anderem den Treibhauseffekt?
Es ist natürlich schwierig, solche Fragen gleich so zu beantworten, weil Klima im Unterschied zu dem, was wir jetzt erleben, das ist Wetterwitterung, also Tage, Wochen, vielleicht noch Monate. Und Klima, das ist die Betrachtung von Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten. Es ist dann etwas schwierig, aus so einer Welle jetzt heraus die Bewertung abzugeben, ja, da ist schon Klimawandel sichtbar. Aber vieles spricht dafür. Es spricht ganz einfach dafür, dass ungewöhnliche Häufungen stattfinden von Monaten, ja von ganzen Jahren, die überdurchschnittlich temperiert sind. Also die Erwärmung ist wohl kaum noch in irgendeiner Form wegzuleugnen, die ist einfach sichtbar. Und wie sich das allerdings auswirkt auf die einzelnen Regionen, da stehen wir bei spannend dabei. Wir gucken gerade zu bei diesem Lifestyle-Experiment, das aktuell stattfindet. Da werden wir uns wohl noch ein bisschen gedulden müssen, bis wir rückblickend dann Urteile ziehen können.
Ja, es gibt ja aber auch Klimaforscher, die sagen, dass es jetzt in Mitteleuropa, also bei uns, aufgrund des Klimawandels im Sommer eher feuchter, eher kühler werden könnte. Wir hatten ja auch ein paar eher kühlere Sommer in den vergangenen Jahren. Dieses Jahr dann die Hitze. Was stimmt denn jetzt?
Beides im Prinzip. Denn was wir beobachten, und das ist auch in diesem Jahr sehr ausgeprägt, was wir beobachten, ist einfach eine Störung der normalen Wellenmuster, die im Sommer dominierend sind. Wir leben ja hier in der sogenannten Westwindzone, im Westwindgürtel, und wären also durchschnittlich im Normalfall in einem Wechsel zwischen warmen und sonnigen und kühleren und feuchteren Witterungsabschnitten. Und genau das bleibt jetzt schon seit Monaten aus. Seit April im Prinzip haben wir immer die gleiche Großwetterlage hier. Und diese Großwetterlage ist gekennzeichnet durch blockierende Hochdruckgebiete. Das heißt, die Hochs bleiben mehr oder weniger an Ort und Stelle liegen und regenerieren sich dort ständig. Das Gleiche gilt aber auch für die Tiefs, die zum Ausgleich eben westlich oder östlich der Hochdruckzonen liegen. Und das sind dann Gebiete, die dann hartnäckig genauso lang, nämlich auch wochenlang, ungemütliches, unfreundliches, feuchtes und vielleicht sogar kaltes Wetter erleben. Ich brauche nur nach Südspanien zu gucken. Aktuell dort 4 bis 5 Grad kühler als normal.
Rudi Carrell würde singen, das ist ein Sommer, wie er früher einmal war in Deutschland. Und viele freuen sich ja auch über die Sonne und die Hitze. Aber wo auf der Welt ist das Wetter momentan so extrem, dass man es eigentlich nicht mehr genießen kann?
Naja, ich denke, Hitze, das ist eine Sache, die hat mit der Physiologie zu tun. Wie erträgt man sowas? Hitze ist, solange sie trocken ist, ganz gut zu ertragen. Dort überall, aber wo sie feucht ist, wo sie von Schwüle belastet ist, dort werden das viele Menschen einfach nicht mehr wirklich gut ertragen können. Und das ist aktuell selbst hier in Europa, in Nordeuropa so, bis zum Polarkreis rauf und noch weiter nördlich haben wir Temperaturen über 30 Grad. Die Menschen dort sind das gar nicht gewohnt und von daher würde ich sagen, je nachdem, in welcher Region die Menschen die Hitze jetzt erleben, sind sie mehr oder weniger belastet davon.
Jürgen Vollmer von wetteronline.de. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sterben geht leider oft sehr schnell und manchmal auch sehr plötzlich, kann man schlecht planen. Aber was kommt dann? Friedhof zum Beispiel. Das könnte man planen und man kann das natürlich auch dann besonders planen, wenn man sich einen ausgesucht hat und unbedingt dahin will. Und das ist manchmal nicht so einfach. Beispiel Berchtesgaden. Da sind heute 200 Gräber verlost worden. Es hat einfach zu viele Bewerber für diese Gräber gegeben. Und wir haben uns gefragt, muss ich denn jetzt so als Anfang, Mitte 30-Jähriger schon den Stammplatz nach dem Leben sichern? Das klären wir mit Alexander Hellbach von der Verbraucherinitiative Bestattungskultur Eternitas. Also erstmal, kommt so ein Verfahren wie heute in Berchtesgaden eigentlich häufiger vor?
Nein, also uns ist nicht bekannt, dass es jemals solche Verlosungen gegeben hat. Und auch sonst ist es äußerst selten, dass die Grabplätze auf Friedhöfen knapp werden. Aber es gibt schon immer wieder mal historische Friedhöfe, die sehr beliebt sind und sehr attraktiv. Und da sind dann auch die Gräber knapp, ja.
Haben wir in Deutschland generell zu wenig Gräber oder reicht's?
Eigentlich haben wir sogar viel zu viel Gräber. Wir haben in Deutschland den Trend zur Feuerbestattung, zu kleinen, pflegefreien Gräbern, eben zu diesen Urnengräbern. Und damit einhergeht einfach, dass viele Friedhöfe zu groß sind und sogar das Problem haben, dass sie ihre Flächen einfach nicht mehr füllen können.
Zu welchen Gräbern geht gerade der Trend? Also was wollen die meisten nach dem Tod?
Ja, was ganz wichtig ist für viele Menschen, ist, dass man keine Arbeit mehr mit der Grabpflege hat. Das heißt, die Gräber sollen klein sein, praktisch. Deswegen gibt es zum Beispiel immer Urnenwände oder Bestattungen unter Bäumen und Rasengräber, wo nur die Wiese gemäht werden muss, wo nicht mehr gepflegt werden muss. Und deshalb ist es eigentlich ungewöhnlich, dass so ein alter historischer Friedhof wieder so beliebt ist. Aber eben in speziellen Fällen kann das durchaus sein.
Jetzt war es bei meiner Oma gerade so, vor ein paar Monaten, die wurde begraben und da war die Diskussion, wird sie auf meinem Opa begraben oder neben ihm? Da müsste aber dann noch die Uroma vorher rausgeholt werden und irgendwie noch zur Seite. Also es ist generell möglich, bei einer ganz normalen Sargbestattung tatsächlich auch umzuschichten.
Ja gut, es gibt sogenannte Tiefgräber, da werden die Särge übereinander bestattet, das ist dann teilweise werden sie auch nebeneinander bestattet und es kann eben vorkommen, dass dann erstmal Überreste, die in diesen Gräbern sind, rausgenommen werden müssen und wieder neu beigesetzt werden müssen. Das ist natürlich mit den Urnen immer ein bisschen einfacher, die nehmen weniger Platz weg, man muss kleinere Löcher graben, das ist eben auch ein Grund, Urnen sind einfach viel praktischer als Särge.
Seien wir mal ehrlich, also mit Anfang, Mitte 30, da denkst du doch eigentlich nicht dran, dir einen Stammplatz nach dem Tod zu sichern. Ist das ein Fehler? Sollen wir jetzt schon darüber nachdenken?
Ein Fehler ist es vielleicht nicht, weil man davon ausgehen kann, normalerweise noch einen Bestattungsplatz zu bekommen. Aber es ist auf jeden Fall hilfreich, sich schon mal Gedanken zu machen, denn man weiß ja nie, was passiert. Und dass man zumindest grundsätzlich der Verwandtschaft weiß, will jemand Feuer bestattet werden, erdbestattet werden, hat er spezielle Wünsche zu bestimmten Friedhöfen. Das ist natürlich immer gut, wenn man dieses Wissen hat. Und es schadet einem selbst ja auch nicht, sich mal mit diesen Gedanken auseinanderzusetzen. Das kann ja sogar fürs eigene Leben auch sehr fruchtbar sein, wenn man sich schon mit dem Ende beschäftigt.
Und da muss man natürlich gerade bei besonders schönen, bei besonders alten, traditionellen Friedhöfen früher daran denken als bei den Standardfriedhöfen.
Genau, also wenn man sehr spezielle Wünsche hat und sehr exklusive Wünsche, dann sollte man sich umso früher darum bemühen. Also das ist eben, ich kenne es zum Beispiel im alten Friedhof in Bonn, da werden Plätze nur vergeben, wenn man auch eine Grabmalpatenschaft übernimmt. Also man kann nicht davon ausgehen, dass jeder Friedhof dann später derjenige sein wird, der einen dann beisetzt.
Wie ist denn das eigentlich bei so einem Friedhof neben der Kirche? Wenn ich nicht getauft bin oder aus der Kirche ausgetreten bin, komme ich da dann überhaupt drauf?
Ja, die meisten Friedhöfe in Deutschland sind in kommunaler Trägerschaft. Da spielt es sowieso keine Rolle, ob man Kirchenmitglied ist oder nicht. Und darüber hinaus ist es auch so, dass viele kirchliche Friedhöfe mittlerweile auch Konfessionslose bzw. Menschen anderer Konfessionen beisetzen. Auch gerade eben, weil eben die Friedhöfe eher zu groß sind und über jeden froh sind, der dort bestattet wird.
Alexander Hellbach von der Verbraucherinitiative Bestattungskultur Eternitas.
Deutschlandfunk Nova. Update.
im Netz, da schwirrt ja ziemlich viel Hass herum gegen Frauen, gegen Muslime und auch gegen Juden. Antisemitismus ist im Netz in den vergangenen 10 Jahren extrem angestiegen, bei den Kommentaren zum Beispiel auf Medienseiten, aber natürlich auch in den sozialen Netzwerken. Das haben die Forscherinnen und Forscher um Monika Schwarz-Friesel von der TU Berlin durch eine Langzeitstudie herausgefunden. Und diese Studie hat sich Deutschlandfunk Nova-Reporter Kolja Unger angeschaut. Kolja, warum haben die Forscher vor allem Antisemitismus im Netz gesucht und untersucht?
Naja, andere Studien zu Antisemitismus haben bislang vor allen Dingen sich Umfragen und Interviews angeguckt. Und da werden so Fragen gestellt wie, würden sie Juden als Nachbarn haben wollen? Kann man sich schon denken. Ne? Da spielt dann soziale Erwünschtheit rein. Da antworten Leute nicht so richtig. Die denken dann, ich will politisch korrekter rüberkommen, als ich wirklich denke. Es kommt zu unsauberen Ergebnissen. Deswegen haben sie sich eine enorme Menge an Texten untersucht. Eine Textkorpusvariante nennt sich das. Also ganz viele Kommentare, die Leute, ohne sich bewusst zu sein, dass das mal erforscht werden wird, so im Netz posten. Außerdem ist es natürlich auch wichtig, sich das Internet als Verbreitungsmedium anzugucken. Und genau das hat auch Monika Schwarz-Friese interessiert.
Wir haben nämlich festgestellt, dass das Web insgesamt der Hauptmultiplikator heute für Antisemitismus in unserer Gesellschaft ist.
Okay, welche Formen des Antisemitismus tummeln sich da im Netz?
Die unterscheiden so zwischen 3 großen Formen. Also es gibt diesen klassischen jahrhundertealten Judenhass, Stereotype über Juden, also sowas wie Juden sind Fremde, sind das andere, sind böse. Das gab es ja schon im Mittelalter. Der Wucherer mit der langen Nase, der die Geldmenschen und der die Kinder ertränkt. Dann gibt es noch diese zweite Form, die als Post-Holocaust-Antisemitismus bezeichnet wird. Also das hat viel zu tun mit Scham und Schuldverdrängung im Zusammenhang mit der Shoah. Es gibt ja diesen Ausspruch des jüdisch-österreichischen Schriftstellers Zwierix, die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen. Da kommt schon durch, ne? Antisemitismus wegen Auschwitz, wegen der nicht angenommenen Schuld. Eine dritte Form, das ist so ein Antisemitismus unter dem Deckmantel von Israel-Kritik. Also sie sagen, sie kritisieren nur den Staat Israel, aber es kommt auch sehr viel zu Vorurteilen gegen Juden darin vor. Und die Antisemitismusforschung hat bislang immer gesagt, die Reinform, also dieser klassische Judenhass, den es ja schon Jahrhunderte gibt, dass der nicht mehr so oft auftrete. Aber die neue Studie sieht gerade diesen Judenhass, diesen reinen Judenhass überall im Netz zunehmen, auch häufig gemixt mit israelbezogenen Antisemitismus.
Was macht den Autoren der Studie am meisten Sorgen da?
Die AutorInnen fürchten, dass dieser Antisemitismus im Netz auch weiterhin wächst und nicht nur Netzhetze bleibt. Nochmal Monika Schwarz-Friese.
Wenn der Trend tatsächlich so weitergeht, dann befürchte ich, wird das weiter ansteigen und vor allem wird der Normalisierungs- und Akzeptanzprozess, der schon sehr, sehr hoch ausgeprägt ist, von der virtuellen Welt in die reale Welt kommen. Wir können ja ohnehin beide Welten eigentlich gar nicht mehr trennen.
Was kann man denn dagegen tun?
Die Forschergruppe fordert, einerseits sollten die Politik und die Gerichte diese Zusammenhänge ernster nehmen. Da werden zum Beispiel Molotow-Cocktails in eine Synagoge in Deutschland geworfen und der Akt wird als Israel-Kritik vor Gericht entschieden und nicht als Antisemitismus gewertet. Zentralrat der Juden meint, das Datendurchdringungsgesetz sollte mal geprüft werden, wie wirksam das wirklich gegen Hate Speech ist, weil davon sind ja auch wirklich viele Juden und Jüdinnen betroffen. Andererseits könnte man natürlich auch Projekte, die für mehr Akzeptanz für Juden in Deutschland sorgen, in Gang bringen. Also Projekte ohne einen moralischen Zeigefinger, wie ein Projekt Sapere Aude, wo junge jüdische Deutsche gefördert werden, YouTube-Stars zu werden. Mein persönliches Lieblingsprojekt, das ist die Salam Shalom-Initiative hier in Berlin. Da kommt es zu Begegnungen zwischen Juden und Muslimen und die bilden dann so Allianzen, um gemeinsam gegen Antisemitismus und Islamfeindlichkeit vorzugehen.
Antisemitismus im Netz bleibt nicht im Netz, denn der wird von echten Menschen natürlich gelesen, die das dann nachhaltig beeinflussen kann. Die Infos von Deutschlandfunk Nova Reporter Kolja Unger.
Deutschlandfunk Nova Update.
Blau und weiß. Seit der Amtszeit von John F. Kennedy ist die Air Force One blau und weiß. Das Blau ein hellblaues Blau hat Jackie Kennedy damals noch ausgesucht, eine sehr stilvolle First Lady damals. Und Donald Trump findet diese Farbe der Präsidentenmaschine ein bisschen zu unamerikanisch.
You know what colors we're using? Take a guess.
Red, white and blue.
Red, white and blue. Air Force One is going to be incredible. It's going to be the top of the line, the top in the world, and it's going to be red, white and blue, which I think is appropriate.
Hat er dem TV-Network CBS gesagt. Die USA, die hat ja 2 neue Air Force Ones bestellt, was die neuen Präsidentenmaschinen dann alles können am Ende. Ja, das wissen nur die Experten. Deswegen sprechen wir mit einem Experten, dem Luftfahrtexperten Kurt Schellenberg. Guten Abend.
Guten Abend, Ralf.
Kurt, in was für einer Maschine fliegt Trump denn jetzt momentan? Ist die veraltet?
Ja, sie ist 30 Jahre alt. Es sind zwei, genauer gesagt, identische Schwesterflugzeuge vom Typ Boeing 747-200. Und das waren die letzten aus dieser Produktionsreihe von 1990.
So, und da sind Konferenzsäle drin, Privatquartiere für die First Family, dazu zwei Küchen, Ausstattung für medizinische Notfälle, Operationstisch sogar inklusive und im Bereich für die Presse. Es klingt alles ziemlich cool. Mit was ist denn Donald Trump unzufrieden? Was will er anders haben?
Na, ich denke, erstmal hat man ihm gesagt, wenn Flugzeuge 30 werden, dann werden sie auch anfällig für Wartung. Und in diese Flugzeuge wird natürlich schon sehr viel Geld von der Technikseite her gesteckt, damit sie alle beide immer flugeinsatzfähig sind. Aber irgendwann rechnet sich das nicht mehr und dann kommen sicherlich auch ein paar Neuerungen hinzu, insbesondere beim Thema Kommunikation und wahrscheinlich auch Abwehrmaßnahmen in der Luft gegen Angriffe.
Hatte denn da Mitspracherecht, was das Design angeht? Also von außen will er ja dann jetzt drei Farben, aber innen wird das alles Gold?
Naja, ich habe mir mal das Trump-Flugzeug angeguckt, was er als Geschäftsmann geflogen ist bis zu seiner Wahl zum US-Präsidenten. Und das ist jetzt so aus der Abteilung beige Ledersitze mit ein bisschen Holzdekor und irgendwo sicherlich auch einen leicht vergoldeten Wasserhahn. Aber so irre aufregend ist das nicht. Also ich glaube, er beschränkt sich momentan darauf, die amerikanischen Farben nach außen zu bringen. Und das entspricht ja vielleicht auch seinem Politikstil, erstmal außen was zu zeigen.
Hm. Aber was wird denn die neue Air Force One oder die beiden Maschinen können? Werden die wirklich die modernsten Boeing-Maschinen ever sein?
Ja, das wird natürlich nicht ganz einfach, denn es ist eine auslaufende Produktion. Die Boeing 747-8, wie sie heute in der Produktion ist, wird momentan nur noch als Frachter gebaut und wahrscheinlich bekommt die amerikanische Regierung zwei Flugzeuge, die schon produziert sind, aus einer Insolvenz. Und das Geheimnis wird gar nicht das klassische Flugzeug sein, sondern die gesamte Ausstattung. Denn man könnte sich dieses Flugzeug auch leer für 400 Millionen Euro pro Stück kaufen. Zusammen sollen sie fast 4 Milliarden kosten. Also daran sieht man schon, US-Dollar in dem Fall, dass sehr, sehr viel verbaut wird. Und zum Beispiel so ein Klassiker wie eine Luft-zu-Luft-Betankung, die ist bei einem solchen Flugzeug natürlich richtig schön teuer und hat Boeing ja gar nicht, muss alles zugekauft werden.
Das sind dann die Extras, okay. In anderthalb Jahren geht der Wahlkampf schon wieder so richtig los bei Trump. Danach könnte die Amtszeit vorbei sein. Also wann kommt die neue Maschine? Wird Trump selbst noch damit fliegen?
In dieser Legislaturperiode sicherlich nicht, denn die Flugzeuge werden völlig umgebaut, völlig entkernt und sicherlich auch unter größter Aufsicht der Geheimdienste neu aufgebaut, sodass man sicherlich mit 5-6 Jahren rechnen kann. Das wäre also was für die zweite Amtszeit, wenn er sie denn bekommt. Das Schöne an diesen Flugzeugen ist ja, Air Force One heißen sie nur, wenn der Präsident an Bord ist. Es ist aber auch völlig egal, wer der Präsident ist.
Donald Trump hat neue Präsidentenmaschinen geordert, beziehungsweise die USA hat das getan. Und er will jetzt, dass sie ganz amerikanisch rot-weiß-blau aussehen, von außen zumindest. Die Infos hatte Kurt Schellenberg, Luftfahrtexperte hier bei uns in Deutschlandfunk Nova. Dankeschön. Schönen Abend.
Ja, dankeschön.
Das war das Update. Rahel Klein war mit dabei.
Ciao.
Und mein Name ist Ralf Günther. Bye-bye.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.